Liebe Freunde, vor ungefähr zwei Wochen erfuhr ich, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe. Seither lebe ich mit einer großen Angst, aber auch mit der Gewissheit, dass ich genügend Kraft und Energie habe, mich der Krankheit zu stellen. Ich werde den Kampf gegen den Krebs aufnehmen und ihn gewinnen. Was ich von euch erwarte? Bestimmt kein falsches Mitleid, keine Tränen, keine Geschichten von Wunderheilungen. Helft mir mit eurer Zuversicht. Geht bitte normal mit mir und Anna um und mit unseren beiden Töchtern. Alles bleibt beim Alten, okay? Mich erwartet zunächst eine längere Chemotherapie. Was dann kommt, alles offen. Wir werden sehen.
Alles offen. Wir werden sehen.
Krebs, Tagebuch einer Heilung von Johannes König.
Wenn ich ehrlich bin, wusste ich schon vor der Diagnose Krebs, dass mit mir etwas nicht stimmt. Schon monatelang hatte ich mich schlapp gefühlt. Irgendwie lebensmüde. Die meisten Ziele, die ich mir gesteckt hatte, waren erreicht. Für mehr, so meinte ich, reichte die Kraft nicht aus. Ein bisschen Abstand von der Familie wäre gut, dachte ich mir und meldete mich zu einer Kur an. Anna war Gott sei Dank einverstanden. Die Eingangsuntersuchung, das Übliche. Aber einer der Ärzte hatte sehr aufmerksam reagiert, als ich ihm von anfallartigen Bauchschmerzen erzählte, die mich hin und wieder belästigten. Er tastete meinen Bauch ab und ordnete dann eine Computertomographie an. Das Ergebnis war schockierend. Ein Tumor. Wie betäubt zog ich mich an und lief hinaus in den Ort, vorbei an überfüllten Cafés, durch den Kurpark, kollidierte mit Spaziergängern und wäre auf der Suche nach einer Telefonzelle fast vor ein Auto gelaufen. Ein Tumor. Ich habe Krebs. Anna reagierte überraschend.
Sei froh, dass es endlich rauskommt. Und warte vor allem erst einmal die Gewebeprobe ab.
Annas Ruhe tröstete mich. Und doch verfiel ich zunehmend in Panik. Ich reiste ab, schlief schlecht und war erst wieder bei mir, als mir einer der Ärzte zu Hause klipp und klar sagte:
Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Der ist gut behandelbar.
Erstes Jahr, 10. Dezember.
Zufällig bin ich an einen Imker geraten, von dem es heißt, er könne mit seinen heilkundlichen Fähigkeiten Krebskranken helfen. Die Chemotherapie, die ein halbes Jahr dauern soll, hat vor 2 Wochen begonnen. Zusätzliche Unterstützung kann nur gut sein. Das findet auch Anna. Ohne zu wissen, was uns erwartet, machen wir uns auf den Weg. 2 Stunden Autofahrt, mit der Fähre über die Weser, dann quer durchs Land. Abseits eines kleinen Dorfes liegt der Bauernhof, auf dem der Imker lebt und heilt. Er empfängt uns im Wohnzimmer. Der Mann ist groß und stattlich, hat klare Augen und ein freundlich bestimmtes Wesen. Er bittet mich, nach oben zu schauen und studiert dann meine Augen. Seine Diagnose deckt sich mit den Erkenntnissen der Ärzte. Ich spüre, dass ich es mit einem besonderen Menschen zu tun habe.
Sie werden wieder gesund.
Ich glaube ihm. Propolis und Gelee Royal gibt ihm mit auf den Weg. Bienenpräparate gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Wichtiger für mich sind seine Abschiedsworte.
Sie werden noch gebraucht. Sie haben Kinder und eine Frau. Denken Sie daran, wenn Sie der Mut verlässt, und lassen Sie sich nicht bange machen vor den Ärzten.
Ich genieße es, dass er mir dabei in die Augen blickt. Meine Ärzte starrten bisher lieber in meine Befunde. Gut gelaunt und energetisch aufgeladen fuhren Anna und ich zurück nach Hause. Unterwegs machten wir Rast in einem schönen Restaurant mit Blick auf unsere geliebte Weser. Anna zeigte auf das andere Ufer.
Der da drüben ist wichtig für uns.
Ich genoss es, dass sie von uns sprach. In der letzten Zeit war uns dieses Gefühl manchmal ein wenig abhanden gekommen. Vielleicht auch nur mir?
29. Januar.
Zwei sogenannte Therapiekurse habe ich hinter mir, das heißt 5 Tage lang Infusion, ambulant in einer Praxis, anschließend 3 Wochen Pause. Dann weiter mit dem nächsten Durchlauf. Geplant sind vorläufig 6 solcher Kurse. Inzwischen sind mir fast alle Haare ausgefallen. Zuerst war der morgendliche Blick auf das Kopfkissen und ins Duschbecken furchtbar. Bis ich mich nach Tagen der Qual endlich entschloss, den Rest abzurasieren. Ein Akt der Befreiung. Ich hatte meine Autonomie zurückerobert. Der Blick in den Spiegel ist dennoch gewöhnungsbedürftig. Mehr als einmal frage ich mich im Zwiegespräch mit dem Glatzkopf, wer bin ich eigentlich? So kahl, so reduziert.
Februar. Besuch bei der Stimmtherapeutin.
Frau von der Heiden hat eine enorm positive Ausstrahlung. Sie vermittelt mir das Gefühl, dass in jedem Tief, ob körperlich oder seelisch, auch eine große Chance liegt. Ich muss sie nur erkennen. Ich bin es, auf den es ankommt. Erst reden wir, dann macht sie mit mir Atem- und Stimmübungen. Schließlich tanzen wir. Beschwingt fahre ich nach Hause.
März. Frühlingsanfang.
Anna und ich haben einen Schrebergarten gepachtet. Es kam alles ganz plötzlich, nach einem Besuch bei meinem fast 80-jährigen Geigenlehrer, der in seinem Stückchen Grün so viel Erfüllung findet. Ich hatte gedacht, Anna würde die Idee spießig finden, aber ganz im Gegenteil.
Du hast doch als Kind schon gerne in der Erde gewühlt. Ich freue mich jetzt schon auf die ersten Kartoffeln aus deinem Anbau. Garantiert ökologisch einwandfrei.
Auch Marie und Lena freuen sich über ihren eigenen kleinen Bereich in unserem Schrebergarten. Überhaupt bin ich begeistert, wie selbstverständlich die beiden mit mir und meiner Krankheit umgehen. Ob sie Angst um mich haben? Sie machen nicht den Eindruck. Fragen werde ich sie auf keinen Fall.
10. Juni.
Unangenehmes Erlebnis heute auf dem Wochenmarkt. Ich bin gerade in das Angebot an Obst und Gemüse vertieft, da zupft mich jemand am Ärmel. Es ist Brigitte, eine meiner Ex-Freundinnen. Schon nach den ersten Smalltalk-Sätzen fängt sie an zu schluchzen. Tja, um wen sie wohl geweint hat? Um sich? Um mich? Ich habe mich ziemlich schnell und barsch von ihr verabschiedet. Heulen, jammern und jede Art von gespielter oder auch echter Betroffenheit sind mir ein Gräuel. Ich lebe und will normal wahrgenommen werden. Trotz meiner weithin wahrnehmbaren Glatze.
3. September.
Eigentlich sollte es nach einer längeren Pause mit der Chemotherapie weitergehen. Ich habe mich aber entschlossen, die Therapie nicht fortzusetzen. Medizinisch sei die Sachlage nicht eindeutig, wie der Onkologe Dr. H. mir mitteilte.
Der Tumor ist zwar stark geschrumpft, aber noch nicht ganz verschwunden. Wir sind nicht sicher, ob es sich eventuell sogar nur um sogenanntes Narbengewebe ohne Krebsaktivität handelt. Wir empfehlen Ihnen aber dringend, weiterzumachen.
Darf man sich den Empfehlungen der Ärzte verschließen? Ich tue es, denn ich fühle mich gesund. Der Imker ermutigt mich zu diesem Schritt. Dr. H. ist natürlich nicht begeistert. Er warnt mich vor dem Imker.
Wiegen Sie sich nicht in Sicherheit.
Therapeutin von der Heiden will genau das. Mich in Sicherheit wiegen. Wir üben, spielerisch in Bewegung zu bleiben. Wie ein Kind.
Sie sind Ihr eigener Meister, Johannes, und Ihr eigener Arzt. Niemand weiß besser als Sie selbst, was richtig und gut für Sie ist.
Nach den anstrengenden Auseinandersetzungen mit Dr. H. ziehe ich in Erwägung, einen anderen Krebsspezialisten aufzusuchen. Aber beginnt damit nicht ein neuer Kampf? Um Vertrauen? Um Selbstaufgabe? Ich bin wahrlich kein einfacher Patient.
Zweites Jahr im Februar.
Liebe Freunde,
nach gut 15 Monaten habe ich in der vergangenen Woche die Arbeit wieder aufgenommen.
Ich danke euch allen, die ihr mir im vergangenen Jahr die Daumen gedrückt habt. Wie man mir sagt, sehe ich gut aus. Ich fühle mich auch gut. Manchmal beschleichen mich Zweifel, ob dann alles in Ordnung ist, denn hin und wieder zwickt's im Bauch und Tumorreste scheinen noch vorhanden zu sein, wie regelmäßige CT-Untersuchungen ergeben haben. Eigenartig. Aber ich bin mehr denn je überzeugt davon, dass ich das Schlimmste hinter mir habe und eine gesunde Zukunft vor mir.
Drittes Jahr, 20. März.
Frühstück im Bett. Das Licht ist freundlich, die Temperaturen noch kühl. Ein paar schöne Frühlingstage liegen hinter uns. Frühlingstage, das bedeutet Gartentage. Es wächst und blüht prächtig. Krokusse, die Osterglocken, Lungenkraut und erste Tulpen. Gestern Fußball. Ich spielte wie in alten Zeiten. Die Gedanken an meinen Feind, den Krebs, werden immer schwächer. Die Kontrolluntersuchungen sind ohne Befund. Aber sie sind nach wie vor anstrengend für mich. Mein Onkologe ist inzwischen auch von meiner Gesundung überzeugt und möchte mehr wissen über den Imker, den ich in größeren Abständen regelmäßig aufsuche. Auch Frau van der Heiden bin ich treu geblieben, auch wenn sich die Besuchsabstände deutlich vergrößert haben.
8. Juni.
Ich fühle mich elend. Und das nun schon seit Wochen. Was ist bloß mit meinem Rücken los? Mich quält ein Brennen und Stechen. Niemand weiß, woher das kommen könnte. Anzeichen für Krebs gibt es nicht, und doch nagen Zweifel. Alle Behandlungen schlugen bisher fehl. Auch der Imker ist machtlos. Die Schmerzen sind furchtbar und lähmen mich. Endlich helfen Schmerztabletten. Aber das ist doch keine Lösung. Anna macht mir einen merkwürdigen Vorschlag.
Versuch es doch mal mit Lachen. Ich habe neulich einen Bericht darüber gelesen, dass in Indien Menschen gemeinsam ihre Depressionen weglachen. Lach dich gesund.
Ich nehme mir also einen Spiegel und lache hinein. Absurd. Ich blicke in eine Fratze. Ich versuche es noch einmal. Weine aber mehr, als dass ich lache. Aber es bewegt sich etwas in mir. Immerhin. Noch lebe ich.
11. Juli.
Lachen Letzte Woche Kernspintomographie. Diese grausame Röhre mit den furchtbaren Geräuschen. Klick, klick, klick. Dumm, dumm, dumm. Notwendig für eine genaue Diagnose, sagen die Ärzte. Natürlich völlig harmlos und ohne jede Nebenwirkung. Für mich ein mittelalterliches Folterinstrument. Ich habe das Gefühl, dass meine Krebszellen so richtig in Schwung gebracht werden. Es dauert und dauert. 20, 30, 40 Minuten, dann noch ein Durchgang. Diesmal mit Kontrastmittel. Und ich ahne, das verheißt nichts Gutes. Und so ist es auch. Der Krebs ist wieder da. Und schlimmer noch. Er hat sich ausgebreitet. Jetzt kannst du mich in die nächste Mülltonne schmeißen. Ich kann nicht mehr, sage ich zu Anna. Die darüber fast noch mehr erschrocken ist, als über den Befund.
Johannes, du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir werden neue Wege finden. Denk doch nur an den Radprofi Lance Armstrong. Der hat den Krebs auch besiegt. Du schaffst es. Vielleicht solltest du bei der neuen Behandlung den Ärzten mehr vertrauen.
Genau das, was ich nie wollte, wird mir jetzt empfohlen. Eine sogenannte Hochdosis-Chemotherapie. Hochdosis. Das bedeutet, ich bekomme einen, aus meiner Sicht, hochgiftigen Medikamentencocktail verabreicht. Vorher werden mir sogenannte blutbildende Stammzellen entnommen, die später, wenn das Immunsystem kaum noch funktioniert, dem Körper wieder zugeführt werden. Ich frage nach Nebenwirkungen und Risiken dieser Therapie.
Ohne Nebenwirkungen geht es dabei nicht. Aber unsere Statistik zeigt, dass 96% der Patienten diese Therapie gut durchstehen.
Mit anderen Worten, die Todesrate liegt bei 4%.
Ja, das ist richtig.
Der Arzt erklärt mir das alles super sachlich. Ich reagiere hochemotional. Nein, das ist nicht meine Therapie. Ich sehe mich bereits auf dem Sterbebett. Egal was wird, nur raus aus dieser Klinik.
Überlegen Sie sich das gut. Sie spielen mit Ihrem Leben.
2. September.
Es geht mir besser. Statt auf eine medizinische Therapie lasse ich mich nun auf etwas völlig Unbekanntes ein. Auf Mallorca gibt es eine Frau, die Workshops anbietet. Auch für Krebskranke. Es soll Heilungen gegeben haben. Ich muss dahin. Das spüre ich.
Oldenburg am 21. September.
Liebe Gudrun, es ist in den vergangenen 2 Wochen unglaublich viel geschehen. Eine Woche war ich bei einer verrückten Frau auf Mallorca. Sie heißt Elisa und kommt aus Köln. Schon in den Wochen zuvor, gleich nach der Rückfalldiagnose, hatte bei mir eine Entwicklung in eine neue Richtung eingesetzt. Es war der Beginn einer Auseinandersetzung mit dem Tod. Klärungsbedarf bei mir. Und weil ich für alles offen war, ließ ich mich auf den Workshop auf Mallorca ein. Wir waren 30 Kursteilnehmer, davon gut die Hälfte krebskrank. Die These von Elisa: Jeder von uns sendet und empfängt unentwegt. Das heißt, wir suchen uns unsere Familie, unsere Eltern und unsere Krankheiten. Also auch der Krebs ist unsere Entscheidung. Ihre Methoden trieben mich fast an den Rand des Wahnsinns. Zum Beispiel musste ich jeden einzelnen Teilnehmer fragen: Siehst du den Tod in mir? Mehr als die Hälfte der Kursteilnehmer antwortete: Ja, ich sehe den Tod in dir. Ich war schockiert und in diese Lähmung hinein sagte Elisa: Ich fühle, wie du mit dem Tod spielst, der Tod als dein Joker. Liebe Gudrun, jetzt weiß ich, dass ich seit langer Zeit tatsächlich einem Todesprogramm gefolgt bin. Der Krebs war nur konsequent. Denke an meine Lebensmüdigkeit vor 2 Jahren. Jetzt nach dem Mallorca-Abenteuer fühle ich, ich habe die Identifikation mit dem Krebs aufgehoben. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich sage Ja zu meinem Leben, so wie es ist. Der Krebs ist nicht mehr in mir. Was mein Körper macht, werde ich sehen. Zu Elisas Therapie gehört auch die Zellkernreinigung, das Cellcore Cleaning. So wie ich dich kenne, wird dich interessieren, wie das abläuft. Ich liege auf einer Matte. Elisa sitzt hinter mir und fragt, was ich in meinen Schultern spüre. Sie sind verklebt, sage ich. Alles ist verklebt, mein ganzer Körper ist es. Es ist eine lange Sitzung, in der ich ziemlich abdrehe und das Gefühl habe, mich in eine Psychose hineinzumanövrieren. Irgendwann gerät alles ins Schwingen, wedelt und wogt in mir. Schließlich dehnt sich die verklebte Haut, öffnet sich und zerbröselt. Stehe auf und gehe, sagt Elisa. Ich richte mich auf, wanke, gehe mit weichen Knien hin und her. Ich spüre eine Art chemischer Umwandlung in meinem Körper. Wer ist Elisa? Zweifellos ein besonderer Mensch. Ihre Methode ist heftigste Provokation, doch dahinter steckt Liebe und Achtung für alle Menschen. Immer wieder sagte sie uns: Du musst deinen Weg gehen und dich entscheiden. Leben ist gut und Tod ist gut. Du musst dich nur entscheiden. Und was wird aus mir? Herzliche Grüße, Johannes.
3. Oktober.
Vor einer Woche treffen der Mallorca-Workshop-Teilnehmer. Auch Elisa war da. Und eine Frau, mit der ich noch eine Rechnung offen hatte. Christiane. Eine Frau, die Männer verrückt macht nach dem Motto: Hallo, hier bin ich. Und die dann, wenn der Mann sich umdreht, fragt: Ist was? Auf Mallorca waren wir uns nahe gekommen, ohne dass etwas gelaufen wäre. Christiane ist körperlich kerngesund, braucht aber zum Leben offenbar die Krebskranken von Mallorca. Und doch habe ich mich ausgerechnet in diese Frau heftig verknallt. Nach Mallorca wollte ich mit ihr in Verbindung bleiben, aber auf meinen Kontaktversuch reagierte sie nicht. Sie sagte nicht Ja und nicht Nein, und das machte mich enorm wütend. Bei unserem Wiedersehen in Köln war sie total zu und redete kein Wort mit mir. Als wir dann alle später mit Elisa in einer großen Runde saßen, nahm ich eine mit Wasser gefüllte Vase und schüttete sie Christiane über den Kopf. Sie reagierte mit Schreien und Toben. Und genau darum ging es mir. Es musste sein. Auf Teufel komm raus. Und der kam raus. Danach war die Geschichte für mich erledigt.
4. Oktober.
Mallorca hat mir eins gebracht. Ich habe gelernt, auf meine Bedürfnisse zu achten. Was will ich? Was fühle ich? Und diesen Gefühlen dann auch zu folgen.
Viertes Jahr, 11. November.
Liebe Freunde,
liebe Freunde,
nach all den Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre kann ich euch nun mitteilen, dass mein Leben wieder in normalen Bahnen verläuft. Ihr könnt also getrost davon ausgehen, dass wir zusammen alt werden. Kontrolluntersuchungen haben ergeben, dass der Krebs sich nach der offensichtlichen Ausbreitung wieder beruhigt hat. Auch die Ärzte sind einigermaßen ruhig und setzen auf meine inzwischen stabile Psyche.
Das sei den Skeptikern mitgeteilt.
Für den Imker, das sei den Skeptikern mitgeteilt, die meine Ausflüge in die Welt der alternativen Medizin mit Spott verfolgt haben, war die Rückfalldiagnose ohnehin mit einem großen Fragezeichen versehen. Anna und die Töchter sind froh über meine Zuversicht. Wir alle wünschen euch eine schöne Adventszeit. Euer Johannes, Anna und die Kinder.
Fünftes Jahr, 19. September.
Mit Werner zusammen im Havanna, meiner Lieblingskneipe. Ich stimme wieder das Lied der Leiden an, erzähle von den unerklärlichen Symptomen, die immer wieder kommen. Vielleicht doch wieder der Krebs.
Du beschäftigst dich einfach viel zu viel mit dir selbst. Such dir mal ein anständiges Hobby. Ich spiele wieder mit uns Fußball. Das powert dich richtig aus, hm?
Sagt Werner, der Kraftprotz. Aber wie soll ich Fußball spielen, wenn der Schmerz überall an mir zurrt und zerrt? Hier drückt es, dort entdecke ich verdächtige Stellen auf der Haut. Mit fiebriger Aufmerksamkeit horche ich in mich hinein. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Werner fragt mich, wie viele therapeutische Methoden ich denn schon ausprobiert hätte, um meine Leiden loszuwerden. Ich fange an mit der Aufzählung, da unterbricht er mich.
Was glaubst du, wie viele Versuche Edison gebraucht hat, um die Glühbirne zu erfinden?
Natürlich habe ich keine Ahnung. Die Naturwissenschaften waren ja noch nie mein Ding.
1183 Versuche.
Wir lachen und sind uns einig, dass dann ja noch Hoffnung für mich besteht.
Aber nur, wenn du mal wieder mit uns Fußball spielst, okay?
Später erzählt mir Werner noch etwas vom Zen-Buddhismus. Und schon ein bisschen betrunken lässt er die wunderschöne Weisheit raus.
Ziele daneben und du triffst in die Mitte.
Siebtes Jahr, Mitte Oktober.
Liebe Freunde, vor ein paar Tagen habe ich erfahren, dass es mit dem Krebs doch noch nicht vorbei ist.
Liebe Freunde,
und dass jetzt eine mehrmonatige stationäre Behandlung ansteht. Und zwar die von mir vor Jahren verschmähte Hochdosistherapie. Das heißt, erst einmal wird mir ein paar Monate lang eine normale Chemotherapie verabreicht. Dann folgt die sogenannte Hochdosisphase. Und wenn ich das alles überstanden habe, gibt es zur Belohnung noch eine Bestrahlungstherapie. Wenn es so ist, dann ist es so, sage ich mir und euch. Natürlich läuft jetzt viel nach hinten ab. War das alles richtig, was ich gemacht und nicht gemacht habe? Der Weg mit dem Imker, die Verrücktheiten auf Mallorca. Wie konnten Sie mir sagen, du bist gesund, hast keinen Krebs bis in die letzten Wochen hinein und jetzt stellt die Medizin das Gegenteil fest? Ich bin mir sicher, der Imker und alle anderen lügen nicht. Sie haben mir nur gesagt, was Sie wahrgenommen haben, eben keinen Krebs. Und vielleicht ist es ja auch so. In meinem tiefsten Innern habe ich auch keinen Krebs. Auf jeden Fall war alles richtig so, da bin ich mir sicher. Meine Seele sagt mir jetzt, gehe diesen Weg weiter. Jetzt ist die Schulmedizin dran. Ich fühle mich von Kräften umgeben, die mich weiterhin schützen. Wie ihr wisst, war ich Anfang des Jahres in Indien und habe mich dort noch einmal mit der Philosophie Aurobindos beschäftigt. Er sagt, es ist alles in mir, das Gute und das Böse, das Leben und der Tod und Gott und das Göttliche. Ich spüre, dass ich die Extreme, die sich ja auch körperlich äußern als enorme Vitalität,
eine gesunde
und gleichzeitig vorhandene Destruktionskräfte integrieren und zusammenbringen soll, sodass es etwas Rundes in mir ergibt. Ein Gleichgewicht, eine gesunde Balance.
Ich umarme euch.
Das Leben ist schön. Ich umarme euch. Herzliche Grüße, Johannes.
18. November.
Schwerste Tage liegen hinter mir. Anders als vor 6 Jahren verursachte die Chemotherapie diesmal große Probleme. Ich hatte unerträgliche Schmerzen in allen Teilen meines Körpers. Die reinste Hölle. So konnte es nicht weitergehen. So wollte ich nicht weiterleben. Die Wende kam mit Haschisch. Meine Hausärztin hatte mir die Droge verschrieben. Alles ganz legal. Aus der Apotheke. Es handelt sich um einen Flüssigextrakt. Die Onkologen wissen nichts von der Wirkung dieses Zaubermittels. Jedenfalls geben sie es nicht zu. Endlich konnte ich mal wieder lachen und lachen und lachen. Schmerzfrei. An einem Nachmittag war ich völlig zugekifft, weil ich mir aus Versehen eine zu hohe Dosis gegönnt hatte. Lena und Anna sahen es mit Vergnügen. Jetzt, nach dem 2. Therapiedurchgang, ist alles ganz anders. Es geht mir erstaunlich gut, auch ohne Hasch. Vielleicht hängt das mit den Naturpräparaten zusammen, mit denen mich ein Heilpraktiker versorgt. Den habe ich in meiner Verzweiflung vor einigen Wochen aufgesucht. Außerdem habe ich, auf seinen Rat hin, meine Ernährung umgestellt. Ich esse jetzt möglichst wenig tierisches Eiweiß, dafür viel Obst und Gemüse.
2. Dezember.
Und wieder fallen die Haare aus. Als der Prozess schon sichtbare Spuren hinterlassen hat, wollen Anna und Lena meinen Kopf kahl rasieren. Sie finden das schick und machen ein richtiges Happening aus der Aktion Glatze. Die Rasur hat tatsächlich etwas Befreiendes. Weg mit dem Alten.
Sonnabend, 14. Dezember.
Wahnsinn. Gestern Vormittag Schlittschuhlaufen mit Robert auf dem Dobbenteich. Wir beide ganz allein auf spiegelglattem Eis. Dazu traumhaftes Winterwetter. Und nachmittags Fußball wie eh und je. Alles unwirklich und doch wahr.
Januar.
Und wieder geht ein neuer Chemotherapiekurs los. Noch ambulant. Das heißt, ich kann mittags wieder nach Hause. Ich fühle mich hervorragend. Vor allem, seit ich mich spirituell fallen lasse. Ohne Wenn und Aber. Fast immer vor dem Einschlafen mache ich mir bewusst, dass göttliche Kräfte in mir und um mich herum heilerisch tätig sind.
30. Januar.
Beginn der ersten stationären Chemotherapie. 6 Tage soll sie dauern. Über einen Venenkatheter sollen täglich viele Stunden lang Medikamente in mich hineinfließen. Nur vormittags bin ich von den Schläuchen und Apparaten befreit und darf spazieren gehen.
8. Februar.
Seit 2 Tagen wieder zu Hause. Eine schwere Depression hat mich überfallen. Ich muss viel weinen. Verbitterung und Wut kommen hoch, wenn ich an die Ärzte denke, die so locker über die nächste Therapie reden. Die sollten sich mal selber so eine Giftdusche verabreichen, damit sie wissen, wovon sie reden. Wir alle sind auf der Erde, um zu lernen, habe ich neulich gelesen. Verdammt nochmal, das mag ja stimmen. Aber jetzt will ich erstmal meine Ruhe haben. Und dauerhaft gesund werden. Ich habe es satt, mich pausenlos mit diesem hinterhältigen Krebs zu beschäftigen. Ich bin wütend auf alle, die gesund und fröhlich morgens zur Arbeit marschieren. Und ich hasse meine Freunde, die mir von ihren tollen Wochenenderlebnissen erzählen. Und ihren Urlaubsplänen für Ostern und Pfingsten.
12. Februar.
Wieder in der Klinik. Ich liege in einem Dreibettzimmer. Links ein krebskranker Dauerredner mit viel Galgenhumor, rechts Thomas, der sehr unter seiner Chemotherapie leidet. Vorhin kam er aus der Toilette und strahlte uns an.
Menschenskinder! Das war vielleicht eine Sitzung. 5 Pfund ohne Knochen! Ich fühle mich wie neugeboren.
Die Intimität, der ich hier ausgesetzt bin, ist brutal. Und das bei meiner doch eher puritanischen Erziehung.
20. Februar.
Niemand kann mir sagen, wie lange es noch dauert, bis endlich das große Finale, die Hochdosis, startet.
Wenn Ihre Befunde entsprechend sind, kann es ganz schnell gehen.
Heißt es lapidar. Wenn? Wann wird das sein?
Vielleicht schon morgen. Vielleicht aber auch erst in der kommenden Woche.
Oder in einem Monat? Die Ärzte merken, dass ich frustriert bin und oft ungehalten reagiere. Keiner hat Lust, lange mit mir zu reden. Heute Morgen, beim Spaziergang über das Klinikgelände, musste ich sehr weinen. Wann wird das alles hier endlich aufhören? Anschließend ein Gespräch mit der Krankenhauspsychologin. Sie spricht von Paulo Coelho und Santiago de Compostela.
Begreifen Sie diese Zeit hier in der Klinik als Ihren ganz persönlichen Pilgerweg, Ihren Jakobsweg. Ihr Santiago de Compostela ist diese Klinik.
Ein überraschender Perspektivenwechsel. Irgendwie wohltuend. Was mir schwerfällt, ist die Akzeptanz meiner Ohnmacht, der Kontrollverlust. Alles läuft nicht so schnell, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe Probleme, den Ärzten zu vertrauen, loszulassen. Auch den Krebs.
Mai.
Stammzellseparation. Heute Morgen wurde ich an eine Zentrifuge angeschlossen, in die mein Blut geleitet wird, bevor es, nach Aussonderung der blutbildenden Stammzellen, wieder in meinen Körper zurückgeleitet wird. Es ist ein bisschen gruselig, als mir jemand das alles genau erklärt und mich in ein Gerät gucken lässt, wo verschiedene Bestandteile meines Blutes zu sehen sind. Aber es tat nicht weh. Und das ausgesprochen nette Personal tat ein übriges, die mehrstündige Sitzung gut zu überstehen. Die Stammzellen werden anschließend tiefgefroren. Ich soll sie nach der Hochdosis zurückbekommen.
24. Mai.
Beginn der 5-tägigen Hochdosistherapie. Ich liege in einem Einzelzimmer. Mir ist die Hölle prophezeit worden, was die Nebenwirkungen angeht. Denn hier werden besonders heftige Medikamente eingesetzt. Ich versuche, mir eine Tagesstruktur zu schaffen. Radfahren auf dem Standgerät, Meditationsübungen, Singen, Telefonate, Musik hören. Vor allem Mozart. Außerdem darf ich vormittags ohne Schläuche nach draußen. Für 2 Stunden. Und dann sind da die Besuche. Heute kommen Anna und Marie. Ich freue mich. Die Töchter haben mir eine riesige Collage mit Sonne und Fotos gemacht. Darüber der Satz: Du schaffst es.
26. Mai.
3. Therapietag. Ausreißer zu unserem Schrebergarten. Eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. Das ist natürlich nicht erlaubt.
Was meinen Sie, was los gewesen wäre, wenn da etwas passiert wäre?
Irgendjemand hat mich also doch gesehen.
27. Mai.
Anna besucht mich jeden Tag. Sie ist voller Liebe. Ein Phänomen. Erleben wir jetzt die wahre Liebe? Jetzt? Wo man mit mir wirklich nicht viel anfangen kann? Ohne Haare? Ohne männliche Stärke?
Sei nicht albern, Johannes. Wir holen alles nach, wenn du wieder gesund bist.
Wir hatten so viele schöne Zeiten zusammen. Warum soll das jetzt vorbei sein?
Meine Verzagtheit löst sich auf. Ich freue mich auf das, was noch vor uns liegt. Anna ist eine Meisterin. Und manchmal meine Meisterin. Sie hat in hohem Maße all das, von dem Gurus und Lebensberater gerne reden. Sie lebt im Hier und Jetzt. Liebt sich und damit die anderen. Sagt Ja oder Nein. Ist selten unentschieden. Ich bewundere, mit welchem Gleichmut sie meine Verzweiflungsanfälle, Wutausbrüche und depressiven Verstimmungen hinnimmt. Woher nimmt sie diese Kraft?
28. Mai.
5. Therapietag. Noch immer lassen die angekündigten grausamen Nebenwirkungen auf sich warten. Welcher Schutzengel schwebt über mir?
30. Mai morgens.
Heute gibt es die Stammzellen zurück. Meine Stammzellen. Ich freue mich auf euch. Es kommt mir vor wie eine Art Wiedergeburt. Körperlich war es eher undramatisch. Die Ärzte verabreichten mir den Inhalt dicker Spritzen. Die tiefgefrorenen Zellen sind wieder aufgetaut. Jetzt müssen sie wieder anwachsen, wie die Mediziner sagen. Heute ist die Beerdigung von Willi, meinem lieben alten Geigenlehrer, der mich immer mal wieder aufgebaut und getröstet hat in den vergangenen Jahren. Jetzt ist er eingeschlafen. Ein wunderbar friedlicher Tod. Im Einklang mit sich und seinen Lieben. Während ich mein neues Leben bekomme. Ich höre die 9. und muss weinen.
31. Mai.
Die Welt hier wird immer kleiner und das Kleine immer wichtiger. Ich leide zum Beispiel unter der mickrigen, sogenannten keimarmen Kost. Und dabei habe ich, entgegen allen Voraussagen, noch immer Appetit. Ich freue mich auf Linsensuppe, Schwarzbrot mit Salami, dazu ein gutes Bier, Sauerkraut mit Kartoffelbrei und einem Wiener Würstchen, selbstgebackene Pizza, eine Riesenportion italienisches Eis und Salat aus unserem Schrebergarten.
1. Juni.
Merkwürdig. Das Personal ist freundlich und man erkundigt sich oft nach meinem Befinden, aber niemand sagt, sie schaffen es. Warum sind sie so zurückhaltend? Fürchten sie die Reaktion des Stationsarztes? Ist es eine Frage der Kompetenz, ob man reden und raten darf? Mein Gott, immer und überall diese Reserviertheit.
2. Juni.
Welch ein schönes Gespräch mit der Putzfrau, einer Deutschrussin. Von ihr höre ich endlich erlösende Worte.
Sie muss nicht immer schlecht laufen, diese Therapie. Bei Ihnen habe ich ein gutes Gefühl. Sie kommen da gut durch, das spüre ich.
Es ist die Putzfrau, die das sagt, nicht der Oberarzt. Aber mir ist egal, wer es sagt. Hauptsache, es sagt jemand.
6. Juni.
Noch immer geht es mir gut. Kleine Sorgen mache ich mir wegen der sehr schlechten Blutwerte. Ich habe praktisch keine weißen Blutkörperchen mehr und damit kein funktionierendes Abwehrsystem.
Pfingstsonnabend, 7. Juni, morgens.
Die Blutwerte verbessern sich. Die Zahl der Leukozyten steigt. In mir ist Freude und Dankbarkeit.
Nachmittags.
Wir feiern heute Werners Geburtstag bei uns im Garten. Alle kommen, sogar seine Ex-Frau. Und unsere Nachbarn zur Linken haben ihren Grill zur Verfügung gestellt. Unser Alter tut's wirklich nicht mehr. Herr Clausen will übrigens auch Caipirinha servieren. Er ist gerade aus Brasilien zurück und hat eine Flasche Cachaça mitgebracht. Wir denken bestimmt alle an dich. Das heute ist nur die Generalprobe für deine Entlassung. Sei bloß nicht traurig.
Aber ich bin traurig. Und mehr als das. Ausgestoßen und vereinsamt fühle ich mich. 6 Jahre haben wir unseren Garten. und nie wurde gefeiert. Und jetzt, wo ich hier hilflos liege, kommt Anna auf die Idee, Freunde einzuladen. Das ist Verrat. Deutlicher kann man nicht demonstrieren, dass das Leben auch ohne mich weitergeht. Haben die mich schon abgeschrieben? Aber noch lebe ich. Und eigentlich sollte ich mich darüber freuen.
Freitag, 11. Juli.
Zum ersten Mal nach Monaten wieder Fußball auf den Doppenwiesen. Die Mitspieler begrüßen mich herzlich.
Mensch, Johannes, du hast uns richtig gefehlt. Die Abwehr war Schrott ohne dich.
Ich fühle mich noch etwas schwach, aber verlernt habe ich das Spiel nicht. Die Strahlentherapie, die jetzt noch aussteht, ist Gott sei Dank ambulant.
15. August.
Hurra! Es ist geschafft! Die Gesamttherapie ist abgeschlossen. Schluss jetzt. Finito! 20 Bestrahlungen liegen hinter mir. Mein armer, lieber, toller Körper. Was wir dir alles zumuten. Ein wunderbares Gefühl, als der Strahlenarzt mir die Unterlagen in die Hand drückte. Und jetzt? Erholung. Entspannung. Loslassen. Körper, Geist und Seele baumeln lassen.
»29. August.
Wegen einer Nachuntersuchung war ich bei meinem Onkologen, Dr. H. Er lächelte mich an. Hat er früher nicht gemacht.
»Ich habe gehört, Sie sind gesund. Herzlichen Glückwunsch.«
»Ich bin etwas irritiert, weil das die Krankenhausärzte so nicht zu mir gesagt haben. Sie sind gesund. Wir gratulieren. Aber es ist ein schönes Gefühl, dass sich Dr. H. mit mir freut.« Vor allem, wenn ich daran denke, welche Kämpfe es zwischen uns gegeben hat. Ich glaube, er hat gelernt, mich so zu nehmen, wie ich bin, und ist jetzt so etwas wie mein Verbündeter. Ja. Und dann sagt er beim Abschied:
Sie kennen das Bibelwort, stehe auf und gehe. Das gilt jetzt auch für Sie.
Hallo Elisa. War Dr. H. etwa auch bei dir auf Mallorca?
»17. Oktober.
Gestern habe ich nach gut einem Jahr Pause die Arbeit wieder aufgenommen. Es scheint so, als ob ich mich schnell wieder eingewöhne.
2. Dezember.
Gestern ein langes und sehr offenes Gespräch mit Anna geführt. Endlich war ich in der Lage, ihr die Geschichte mit der Mallorca-Frau zu erzählen, in die ich mich verliebt hatte. Anna blieb gelassen.
Und jetzt? Läuft da immer noch was? Oder kann ich mich darauf verlassen, dass das nur ein Ausrutscher war?
Mit gutem Gewissen kann ich das bejahen und bin unendlich erleichtert. Zum ersten Mal haben wir dann auch über unsere Ängste gesprochen. Hat sie jemals mit meinem Tod gerechnet?
Am Anfang nicht. Später schon. Hin und wieder habe ich mit meinen Freundinnen darüber gesprochen. Aber dich wollte ich nicht behelligen. Dein Optimismus und dein Lebenswille waren so überwältigend, dass auch ich den Gedanken an deinen möglichen Tod meist verdrängt habe. Außerdem entscheidet sowieso jemand anders darüber, wann wir sterben müssen. Und das hat mich irgendwie getröstet. Schlimm war der zweite Behandlungsmarathon. Die ständigen Krankenhausbesuche, deine Stimmungsschwankungen, die Fragen der Töchter. Das war verdammt hart. Und das möchte ich nicht noch einmal durchleben.
Anna sieht unsere Zukunft positiv. Sie findet, dass uns der Kampf gegen den Krebs einander näher gebracht hat. Und Aggressionen gegen mich, den ewig Kranken, gab es die nie?
Klar. Wenn es allzu heftig wurde, habe ich schon manchmal gedacht, so wie bei Loriot, noch ein Satz und ich bringe ihn um. Oder Herrgott nochmal, dann stirbt er eben. Aber natürlich wollte ich das nicht wirklich. Es war nur manchmal der Wunsch nach Befreiung.
Wir müssen beide lachen. Befreit.
Achtes Jahr, 23. Januar.
Wieder eine Kontrolluntersuchung. CT, Kernspintomographie, Ultraschall, Blutwerte. Und tatsächlich, es sieht gut aus. Sehr gut sogar. Irgendwann werden Sie alle über Ihren Schulmediziner-Schatten springen und mir eine Bescheinigung in die Hand drücken, auf der klipp und klar zu lesen ist: gesund. Von Heilung wird leider nicht die Rede sein. Das ist der kleine, bittere Tropfen. Aber was heißt denn schon Heilung? Auf dem Bildschirm mag sie nicht zu sehen sein, aber sie ist in mir. Schon lange. Ich weiß nicht, was morgen ist. Und manchmal gerate ich auch noch in Panik, wenn sich irgendein unerklärliches Symptom bemerkbar macht. Aber insgesamt gesehen bin ich viel gelassener als früher.
März.
Schmerz, Chaos, Depression. Unsere kleine Glücksfamilie ist ein Trümmerhaufen. Wie soll es weitergehen? 7 Jahre Leiden mit und an mir haben Spuren hinterlassen. Marie, Lena und Anna können und wollen nicht mehr. Sie entziehen mir ihr Mitgefühl, halten sich die Ohren zu, wenn ich mal wieder über den Krebs rede.
Manchmal habe ich das Gefühl, als hättest du mir 7 Jahre meines Lebens geraubt,
sagte Marie neulich unter Tränen.
Alles hat sich nur um dich gedreht, du und deine Krankheit. Von morgens bis abends.
Ich fühle mich fatal an meine Kindheit erinnert. Jahrelang hatte mich meine Mutter mit ihren Krankheiten erpresst. Bei mir sollte das alles anders werden, hatte ich mir damals geschworen. Zuwendung und Liebe sollten in meiner Familie oberstes Gebot sein. Alles andere draußen bleiben. Nichts ist draußen geblieben. Ich kann meine 3 Frauen verstehen. Und doch, wie soll es weitergehen? Ich bin doch kein Übermensch. Ich brauche Zuwendung und Zärtlichkeit. Oder bin ich wirklich ein Hypochonder?
Mit deiner miesen Stimmung verdirbst du uns alles. Wir können ja kaum noch atmen, wenn du in der Nähe bist. Du bist ein egoistischer Tyrann und das seit Jahren.
Anna zwingt uns an den Küchentisch, an dem schon so viele Probleme gelöst worden sind. Und Marie erzählt mir zum ersten Mal, dass sie im vergangenen Jahr völlig am Ende gewesen sei. Eine Therapie habe ihr über das Schlimmste hinweggeholfen. Lena heult, Anna versucht zu vermitteln. Und ich sitze da und bin wie vom Blitz getroffen, als Marie nachlegt.
Es war so schlimm, dass ich mir manchmal gewünscht habe, dass du wirklich endlich stirbst.
Als der Schock nachlässt, bin ich fast erleichtert über Maries heftigen Gefühlsausbruch. Er wird dazu beitragen, dass wir etwas Neues aufbauen. Unter anderen Voraussetzungen. Marie ist inzwischen 20, Lena 18. Sie brauchen mich nicht mehr als Schutzpatron. Ich bin frei. Muss für niemanden mehr leben. Ich bin frei für ein neues Leben.
Krebs, Tagebuch einer Heilung von Johannes König. Es sprachen Lutz Herkenrath als Johannes König sowie Ulrich Faulhaber, Ingeborg Kalweit, Eva Kröll, Tobias Persil, Uli Plessmann, Regina Pressler und Wiebke Stark. Technische Realisation Eva-Maria Polter und Martin Hansen. Regie Regina Lessner. Redaktion Ursula Voss. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2005.